endlich leben.
Oder auch endlich leben.
Ja, beides auch miteinander zu tun.
Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben.
Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast.
Wir treffen Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen.
Und fragen, wie gehen sie mit ihrer Endlichkeit um?
Für diese Folge «Endlich leben» habe ich, den Jan Lopsiger, wieder mal das dicke Lexikon aus dem Bücherregal genommen. Ich wollte wissen, was das Lexikon übers Herz sagt. Ein erster Gedanke von mir und von uns allen ist, das Herz ist der Motor von unserem Leben. Und wenn es nicht mehr schlägt, dann ist das Leben zu Ende. Im Lexikon steht, dass Herz Blut oder Körper pumpt und so Zellen mit Sauerstoff und Nährstoff versorgt. Das ist die kurz wissenschaftliche Erklärung. Im Gespräch mit Sarah Spallinger bin ich dem Wunderorgan Herz noch viel näher gekommen. Sie ist Ärztin im Bereich Kardiologie und fasziniert vom Herz.
Es ist die Pumpe, die einem am Leben erhaltet. Und darum ist es auch so zentral für jeden Mensch. Und wenn man stirbt, wird sie langsamer, hört dann ganz auf. Und dann ist der Tod, sagen wir da. Und das ist aber so eine Übergangsphase. Es ist nicht wie plötzlich, dass es aufhört, sondern es sind dann oft noch ein paar Schläge. Dann wird es immer langsamer. Und irgendwann noch eine Herzaktion. Es ist, als würde es nicht aufgeben. Bis am Schluss. Es kommt noch einmal. Es kommt noch mal. Aber irgendwann ist es dann vorbei. Und da eben, da habe ich so eine grosse Ehrfurcht davon. Vor dem Herz.
Sarah Spallinger ist Oberärztin am Spital Zollikerberg zu Zürich. Sie ist spezialisiert auf allgemeine innere Medizin, Sportmedizin und eben aufs Herz, der Kardiologie, wie man im Fachjargon sagt. In ihrem Beruf ist sie am Pulsschlag vom Leben und dem Tod.
Das ist ein Moment, den ich immer als sehr heilig empfunden habe, wo ich dann auch betet habe jeweils für die Person. Teilweise ist niemand dumm. Und dann ist man noch die Person, die einem die Person begleitet, vielleicht die Hand hebt. Und es ist zwar sehr traurig, aber so, das ist ja das Schöne. Je näher man am Tod ist, desto mehr Leben spürt man. Wenn man weiss, hey, es ist endlich. Man weiss, die Stunden sind nicht ewig. Und genau das macht es dann so speziell und so schön.
Wie geht Sarah Spallinger als Ärztin mit Patientinnen um, die zwischen Leben und Tod stehen? Wie ist das mit dem Herz und der Chance, ein Herz wiederzubeleben? Ich treffe Sarah Spallinger in ihrer Wohnung in Zürich im Kreis 7. Es ist eine Art Basecamp, wo Sarah in ihrem vollgeladenen Alltag als Ärztin immer wieder zurückkommt. Es passt, dass wir beide nicht ganz gesund sind bei einem Gespräch, wo es eben viel um Gesundheit geht. Ganz die Ärztin gibt es einen Holunderbeerensaft mit den wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen und natürlich Tee. Und so kann es losgehen. Sarah, vielen Dank. Darf ich hier bei dir sein in Zürich für eine Podcast-Aufnahme «Endlich leben»?
Ja.
Sehr cool. Danke vielmals einfach. Gerade, dass du Zeit hast, viel unterwegs als Ärztin und Sportlerin. Danke darum für die Zeit. Und wie kommt es überhaupt gerade dazu, dass du jetzt Zeit hast?
Gute Frage. Ich habe jetzt Zeit, weil ich mir Zeit genommen habe, sagen wir es mal so. Es ist ja oft das Leben, man hat für vieles nicht so Zeit, aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, kann man für alles Zeit machen, was einem wichtig ist. Und ich habe gefunden, das ist wichtig.
Sehr cool. Wir reden also zusammen miteinander über das Leben und auch die Endlichkeit von dem als Doktor mit Sarah Spallinger, als Oberärztin, als Allgemeinmedizinerin, Kardiologin, also Herzspezialistin. Bist ja du fast so etwas wie eine Wächterin oder eine Kontrolleurin über dem Leben von deinen Patientinnen, eine Gesundheitsexpertin. Kann man das ein bisschen so beschreiben? Du
ja, nein, das stimmt schon zu einem gewissen Punkt, weil das Leben wird durchs Herz einfach am Leben erhalten. Und Das Herz ist so ein zentrales Organ im menschlichen Körper, dass viele Patienten, ob jetzt jung oder alt, verunsichert sind, wenn sie plötzlich einen Herzschlag haben, der nicht ganz im Rhythmus ist, oder wenn sie etwas im Herzgegend spüren, und das kann extrem verunsichern, weil es ist vital. Und wenn man so etwas spürt, wird man plötzlich der Endlichkeit bewusst, wo man hat. Und darum kommen dann die Patienten, wenn den Check-up und schauen, wie funktioniert ihr Herz. Und wenn ich das durchgecheckt habe, kann ich am Schluss recht eine gute Einschätzung abgeben, aber ich sage trotzdem immer, es kann alles passieren. Ich kann nicht garantieren, dass sie so und so lange leben. Aber man kann es natürlich dann mit gesundem Lebensstil positiv beeinflussen.
Sehr gut. Dann kommen wir mal an. Ganz cool. Ja. Jetzt, weißt du, Medizin, ja, dein Weg, deine Laufbahn, das sind ja Jahre an Studium, die das auch braucht, bis eben dann das Dr. Med auch vor dem Namen steht. Mhm. Warum Medizin?
Das ist eine gute Frage, weil ich habe so viel Interesse, dass ich würde sagen, es ist nicht ganz klar, eine klare Linie gewesen, um Medizin zu machen. Ich hatte auch mal Interesse an Politik. Ich hatte zum Beispiel auch einen Master in Politwissenschaften, einen Postgraduate-Master. Ich habe auch Psychologie spannend gefunden. Ich habe ab und zu neben dem Medizinstudium bin ich dann noch Geschichte studieren. Habe dort teilweise, dann haben sie mich auch eingeladen, zum mal an so einem Economic-Forum teilnehmen, und wo sie dann gemerkt haben, dass sie Medizin studieren, haben dann gesagt, okay, ja, nein, sie geben lieber ihren Studenten den Vorrang. Aber das Medizin hat mich einfach fasziniert, weil es halt so viel umfasst und weil der Mensch so spannend ist und so viele Facetten zeigt. Und wenn man ehrlich ist, man hat noch so viel nicht erforscht in der Medizin. Und das hat mich einfach weitergetrieben. Und das Herz ist ein zentrales Organ. Und auch die Neurologie und das Hirn hat mich interessiert. Aber dann habe ich mich fürs Herz entschieden. Und auch für die Sportmedizin, genau.
Ja, wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus? Und etwas nimmt mich gerade an Wunder, du hast gesagt, das Economic Forum. Ja. Bist du eingeladen worden?
Ja, es hat so ähnlich geheissen. Es ist... ich muss gerade noch mal überlegen. Also es war in Zermatt. Es ist nicht das Economic Forum, das World Economic Forum, sondern es war so ein ähnlicher Ableger. Aber ich kann es jetzt gerade, weiss nicht mehr auswendig, leider.
All right. Aber das zeigt etwas von dem, ja, du bist vielseitig interessiert, du hast wirklich einiges auch studiert. Also kommen wir doch weg von der Wirtschaft.
Genau.
Wir gerade wieder in Medizin. Zurück, dort sind wir ja gewesen, beim Arbeitsalltag von dir, wie der aussieht.
Ja, also der Arbeitsalltag ist so, dass ich jetzt im Spital Zollikerberg arbeite und ich tue eigentlich Patienten kardiologisch untersuchen, primär ambulant, also Check-ups machen, auch Schrittmacher kontrollieren, Ultraschall vom Herz machen, Belastungstest vom Herz, teilweise Spiroergometrie und dann...
Was heisst das?
Spiroergometrie ist eine Art ein Leistungstest, wo man schaut, wie das Herz und das Lunge unter Belastung reagieren. Und dann kann man zum Beispiel Leistungseinschränkungen oder auch Atemnot abklären und schauen, ist es eher die Lunge, ist es das Herz, sind es eher die Muskeln. Und das ist eine sehr vielseitige Untersuchung.
Du bist als Ärztin am Leben und am Sterben von der Patientinnen. Zumindest vorher kurz davon gehabt, ist eigentlich noch vielleicht fast die konkrete Frage. Wie und so auf welche Art hast du mit dem Tod zu tun?
Ja, also wenn ich jetzt im Alltag so arbeite, dann habe ich sehr indirekt mit dem Tod zu tun, weil ich ja die Patienten einen Check-up mache. Primär. Das heisst aber, dass ich sehr viel mit Leuten konfrontiert bin, die auch so ein bisschen am Ende vom Leben stehen. Und das Spannende ist, dort gibt es eine Art zwei Arten von Patienten. Es gibt Leute, die sagen, ja, ich habe ein gutes Leben gehabt, ich kann abschliessen, wenn es jetzt kommt, dann kommt. Ich muss jetzt auch nicht noch 1000 Check-ups haben, ich muss nicht ständig schauen. Das sind eigentlich Menschen, die sehr sicher stehen im Leben. Und meine These ist, dass die Patienten dass das nicht unbedingt der Verdienst ist von einem schönen Leben, von alles einfach sehr schön gelaufen ist, sondern dass die das eine spezielle Einstellung dem Tod gegenüber haben, wo sie wahrscheinlich schon seit jung haben. Und man kann sich vielleicht selber fragen, was ist meine Einstellung zum Tod jetzt, weil ich glaube nicht, dass sich das gross wird ändern. Und man hat vielleicht immer so das Gefühl, ja, in 10, 20, 50 Jahren werde ich dann schon wissen, was ich am Ende vom Leben will. Aber ich merke einfach, dass wenn es dann mal so weit kommt, oft, wenn man sich dann erst Gedanken macht, ist es schon zu spät. Und dann gibt es die andere Sorte von Patienten, die sehr ängstlich sind, die selbst mit 90 noch sagen, ich will leben, ich will möglichst viele Jahre dazufügen und wo viele Check-ups wollen und nicht können loslassen. Und ich sage nicht, dass das eine besser ist als das andere, aber es ist einfach spannend, den Unterschied zu sehen und die Einstellung, die die Leute haben.
Wie ist das für dich, weißt du, an dem Leben zu sein und aber eben indirekt auch am Tod? Ja, wie ist das für dich als Sarah?
Also, es ist sehr spannend. Als Arzt hat man eben auf einem gewissen Punkt auch das Gefühl, man sei unsterblich. Weil man nie mit dem direkt, also man wird, einerseits sieht man ständig, und ich meine, in meiner Ausbildung habe ich sehr viele Todesfälle gesehen. Ich habe auch auf der Rechtsmedizin gearbeitet und dort ist jeden Tag, hat man mehrere Tote gesehen. Man sieht auch, wie die Leute sterben. Und das macht schon etwas mit einem. Und in dem Moment erinnert man sich, hey, das Leben ist kurz. Das Leben ist etwas, das man anpacken muss und jetzt leben. Und gleichzeitig ist es auch eine Art ein Verdrängungsmechanismus, den man hat, weil man ja muss von dem ein bisschen Abstand nehmen und sagen, ich funktioniere, eine Art ein bisschen wie eine Maschine. Ich gehe jetzt mit dem so um, als wäre das etwas Natürlichste. Und es ist auch sehr natürlich auf eine gewisse Art. Und kann das dann versucht zu abstrahieren und lässt es dann nicht so an sich an. Aber dann gibt es halt die Momente, wo man dann merkt, hey, auch bei mir könnte das passieren. Man hat eine Patientin, Brustkrebs, kurz vielleicht vor dem Tod, wo man dann merkt, die hat das gleiche Alter wie ich. Das könnte mir genauso passieren. Und in dem Moment wird man, reflektiert man und denkt, hey Sarah, jetzt muss ich doch etwas ändern. Ich muss ein gewisse paar Sachen umstellen, weil mir könnte das auch passieren.
Okay, ja. Ja, du hast das so spannend gesagt mit dem Abstrahieren auch und so. Jetzt, ja, kannst du uns vielleicht schnell erklären, wie Sarah als eine junge Medizinstudentin eben mit diesen Konfrontationen mit dem Tod und heute, wie hat sich das vielleicht auch entwickelt? Oder ja, was ist da für ein Typ dahinter, dass man das auch kann handeln?
Ja, es ist noch spannend. Man geht schon sehr natürlich damit um, aber es ist auch immer, jedes Mal, wenn jemand stirbt, das ist eine Art, ein magischer Moment. Und der Moment, wo man merkt, wo man am Todesbett ist vom Patienten, das sind teilweise auch junge Leute, die sterben, traumatisch, also durch einen Unfall. Und man sieht dann am Monitor noch die Herzaktionen, die dann immer langsamer werden, teilweise dann nur noch ein paar Minuten am Monitor ein Herzschlag ist. Und das ist ein Moment, den ich immer als sehr heilig empfunden habe, wo ich dann auch gebetet habe jeweils für die Person. Teilweise ist niemand dumm. Und dann ist man noch die Person, die einem die Person begleitet, vielleicht die Hand hebt. Und es ist zwar sehr traurig, aber so, das ist ja das Schöne, je näher man am Tod ist, desto mehr Leben spürt man. Wenn man weiss, hey, es ist endlich, man weiss, die Stunden sind nicht ewig. Und genau das macht es dann so speziell und so schön. Und je mehr man das natürlich erlebt, kann man gewissermaßen abgestumpft werden. Aber ich würde sagen, bei mir ist das immer noch so. Ich erlebe es jetzt halt nicht mehr so häufig, weil ich mehr im ambulanten Sektor arbeite und nicht so die stationären sterbenden Patienten unmittelbar betreue. Aber ich habe auch Patienten teilweise im Ultraschall, wenn ich merke, oh, da geht es nicht mehr lang. Ich glaube, der Umgang hat sich nicht gross geändert. Es war für mich nie schockierend, weil es gehört zum Leben. Aber es ist immer so mit einer tiefen, eine Art, man merkt plötzlich das Leben viel intensiver, wenn man dem Tod so nah ist.
Kannst du vielleicht gleich so ein bisschen zur Einordnung? Ja. Hast du eine Zahl oder eine Schätzung, weißt, wo man so ein bisschen auch etwas von dem mitbekommen kann, wie viel du auch schon bei so Todesfällen oder bei so Momenten dabei gewesen bist?
Ah, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, weil man ist ja dann meistens nicht die ganze Zeit dabei. Man ist vielleicht nur einen kurzen Moment oder man weiss, die Person wird sterben. Oder oft, man hat etwas gemacht und man weiss dann plötzlich, oh, die Person ist tot. Also ein paar Stunden später, das ist schwierig. Und dann einen ganzen Monat lang Rechtsmedizin, wo ich pro Tag sicher 4 Tote gesehen habe, das ist dann ein Paradox. Ich habe dann das Gefühl gehabt, ich sterbe auch jeden Moment, weil ich so viele Tote gesehen habe. In allen Lebenslagen, oder? Da habe ich in Bern gearbeitet und dann hat es Tote auf den Aare, wo ich einfach im Bötli tot gewesen sind. So nicht beim Bären sammeln, bei einem Flugzeugabsturz Tote rausgeholt. Das ist auch ganz paradox. Ganz reiche Leute, oder? Die dann auch reiche Geschenke im Flugzeug hatten und dann holt man die tot aus dem Flugzeug. Leute, die sich vor den Zug werfen. Das ist schon alles sehr krass. Aber die Zahlen sagen, das könnte irgendwie nicht. Ja. Weil jeder Mensch ist so speziell und ich kann das nicht in Zahlen schätzen. Aber es trifft natürlich, besonders auch bei der Ausbildung, hat man da ja schon alle paar Wochen, wo man jemanden tot sieht, würde ich sagen, ja. Oder sterben sieht, ja.
Sehr eindrücklich, danke so fürs Erzählen von diesen Moment. Gibt es eigentlich eine Art Lebensuhr? Und wie bist du mit Patientinnen im Gespräch darüber, was für Zeit auf ihrer Uhr steht?
Also sozusagen, wie viel Zeit haben sie noch? Oder gibt es eine Art einen Indikator,
ja,
also, wie weit das schon gelaufen ist?
Genau, so ein bisschen. Ist jetzt metaphorisch und ein bisschen bildmässig beschrieben von mir, aber trifft das ein bisschen zu mit dieser Uhr oder
also,
nicht?
Ja, je länger man schafft, desto mehr hat man ein bisschen ein Gespür für Patienten und ihre Lebensumstände. Und ich gebe nie Prognosen ab. Ich kann das auch nicht. Ich kann nicht sagen, so lange leben sie noch. Ich habe schon einem Patienten gesagt, wenn er so weitermacht, und das war ein Junge, um die 45, habe ich gesagt, wenn sie so weitermachen mit ihrem Lebensstil, werden sie einen Herzinfarkt haben. Und bei der nächsten Konsultation, wo er nicht erschienen ist, hat er mir angerufen und gesagt, ich bin im Unispital mit einem Herzinfarkt. Und das hat mich dann schon getroffen, weil ich fast Angst hatte, ich hätte das vorausgesagt.
Ja, ja.
Er hat dann seinen Lebensstil komplett umgestellt und hat unglaublich Ressourcen mobilisiert. Und ja, das Erlebnis hat ihn dann dazu bewogen, sein Leben zu ändern. Eine Lebensuhr so ist eine sehr spannende Frage, müsste ich mal darüber nachdenken. Ich sehe es amis schon und je nach Patient rede ich dann auch sehr direkt mit ihnen über ihr Leben. Und das ist oft sehr hilfreich, wenn man so das anspricht.
Ja.
Weil dann kommen so die inneren, das Innere kommt führen, wo man so ein bisschen verdrängt hat. Oft als Mensch verdrängt man ja seine Endlichkeit sehr gern.
Mhm. Ja. Gerade spannend, dass du auf das Wort Kommunikation auch so ein bisschen kommst. Weil ich habe mich da gefragt, wie sagt man als Ärztin einem Menschen eigentlich möglichst gut, wie es ihm geht?
Wie meinst du, wie es ihm geht?
Also weißt du musst ja Diagnose abgeben.
Ja.
Du musst ja auch einen Fakt zum Beispiel übermitteln, den du aus dem Ultraschall raus nimmst oder so.
Ja.
Auf welche Art machst du das?
Das ist sehr spannend, weil man kann einem Patienten nicht die Fakten direkt so übermitteln, wie man es als Fachspezialist hat. Man muss es mal übersetzen, erstens, und zweitens muss man es filtern. Und das heisst nicht, dass ich einem Patienten die Information vorenthalte, je nachdem sage ich es auch ziemlich direkt, aber man muss es anpassen auf die gegenüberige Person. Und wenn man das gut filtern kann, dann hilft mir einem Patienten ungemein. Weil ich könnte jetzt einem Patienten sagen, ja, der Vorhof ist ein bisschen vergrössert, da hat es ein bisschen was, eine Undichtigkeit von einer Klappe. Was hilft ihm das? Ich muss das filtern, zusammenführen und sagen, das Herz ist altersentsprechend normal. Und wenn man so Informationen weitergibt, dann tut das ihn eben stärken. Und man kann eine Unsicherheit, die man selber als Arzt hat, ungefiltert weitergeben, dann wird er unsicher sein. Man kann sagen, schauen Sie, es sieht gut aus. Und man muss es immer anpassen auf die Lebenssituation. Wenn es ein Top-Sportler ist, muss man das Beste rausholen, was man noch kann. Jedem Indiz ein bisschen nachgehen, schauen, was könnte man optimieren. Aber wenn es jemand ist, der einfach kommt, der Sicherheit will im Leben, der vielleicht ein bisschen vergrößerte Aorta hat, die wird nie mehr platzen bis ans Lebensende. Das ist nur eine Unsicherheit, die ich weitergebe, wenn ich ihm jetzt sage, jetzt kommen Sie jedes Jahr für einen Check-up. Manchmal schwänzt das, aber ich kann einfach sagen, es ist alles gut. Und dann hat man so ein bisschen eine Beruhigung. Natürlich sage ich dann nicht, es ist alles gut, Sie werden nie sterben. Weil das ist einfach nicht so. Ja.
Was macht für dich einen gesunden Mensch aus? Und wann gilt jemand nicht mehr als gesund?
Ja, das ist sehr eine spannende Frage, weil Gesundheit ist relativ. Wenn man mich jetzt durchchecken würde, wäre ich wahrscheinlich krank, in irgendeiner Hinsicht. Und Gesundheit heisst, würde ich sagen, dass man einfach den Lebensanforderungen im Alltag gerecht werden kann, seinen eigenen Ansprüchen, und dass man eine Balance hat, in jeder Hinsicht ein bisschen. Dass man so mental wie auch körperlich und geistig in einer Art Balance lebt. Und ungesund wird es dann, wenn man einfach etwas übertrieben, wenn irgendeine Funktion halt einen beeinträchtigt. Aber die Grenze ist sehr, sehr schwierig zu definieren.
Mhm.
Wo ist genau Gesundheit, wo fängt Krankheit da?
Ja.
Das ist ja bei der WHO Definition ist, Krankheit, Gesundheit ist Abwesenheit von Krankheit. Ja, wo ist Krankheit? Wo fängt es an?
Ja.
Das ist eine schwierige Frage.
Und darum ja auch noch spannend, weil wir beide im Vorfeld ein bisschen darüber geschwätzt haben. Darum hast du das wahrscheinlich auch gesagt, vielleicht findet man auch gerade eine Krankheit oder so bei mir. Ja. Aber bei mir ja jetzt auch.
Ja.
Weil wir beide auch ein bisschen
angetatscht
und ein bisschen, nicht ganz fit sind.
Nein. Ja.
Interessant. Und auch noch speziell, wenn man dann an einer Ärztin wie so einhockt. Das ist tipptopp. Ja, wie gehst du mit, jetzt haben wir darüber geredet, Gesundheit quasi labeln, gesund, ungesund. Das ist ja mega Verantwortung auch in deinem Job. Wie gehst du mit der um?
Ja.
Die Verantwortung als Doktor mit oder als Ärztin und
Also man hat eine Verantwortung, man muss die Abklärungen, die man macht, sauber machen. Und wenn Patienten sehr ängstlich sind, sage ich auch immer, ich habe die Verantwortung, ich trage die für sie. Wenn sie das Gefühl haben, aber es könnte doch noch da etwas sein, sage ich, schauen Sie, ich will es Ihnen sagen, weil ich habe die Verantwortung, ich fühle mich für das verantwortlich. Man kann aber nicht jede Ungewissheit ausräumen. Und darum bin ich jetzt nicht so ängstlich, dass ich denke, ja, ich trage die Leben in meinen Händen, sondern ich mache es nach dem besten Wissen und Gewissen, wie es noch geht. Ich frage auch Kollegen, schaue, könnte man noch etwas verpassen. Aber dann am Schluss, am Ende vom Tag, weiss man, man hat es nach den Regeln gemacht, wo notwendig sind. Und dann ist man auch entspannt und dann lässt man los. Und übergibt das auf gewisse Masse auch gut. Weil sonst, man kann die Leben nicht tragen. Die Verantwortung für die Leben hat man und die trägt man, aber das ist so etwas, was mir nicht schwerfällt, sagen wir so. Das gehört dazu. Da wächst man vielleicht auch ein bisschen rein, genau.
Gehen wir in deinen Fachbereich, gehen wir zum Herz. Und ich würde auch gerne so ein bisschen auch etwas spürbar machen von dem vom ersten Herzschlag bis zum Tod. Begeisterung, Faszination, Herz, du hast zum Start eigentlich schon so ein bisschen gesagt. Kannst du mal
etwas von dieser Begeisterung erzählen oder auch von dem, was dich eben fasziniert am Herz?
Also das Herz ist ein unglaubliches Organ. Es schlägt einfach ungeachtet von irgendwelchen äußerlichen Begebenheiten. Es schlägt. Und es schlägt von Geburt bis zum Tod. Und es ist, wenn man sich das vorstellt, wie viele Millionen, Milliarden Mal, es sind ja eher Milliarden, wo das Herz schlägt, ohne dass man das gross beeinflussen kann. Natürlich, durch die Atmung beeinflusst man den Herzschlag. Wenn man einschnupft, wird er langsamer, dann beruhigt man das Herz auf eine gewisse Art. Aber für mich ist das eine unglaubliche Faszination. Und auch wenn ich jedes Herz anschaue, das sieht dann wieder ein bisschen anders aus und es pumpt auch ein bisschen anders. Und es ist die Pumpe, die einem am Leben erhaltet. Und darum ist es auch so zentral für jeden Mensch. Und wenn man stirbt, wird sie langsamer, hört dann ganz auf. Und dann ist der Tod, sagen wir da. Und das ist aber so eine Übergangsphase. Es ist nicht wie plötzlich, dass es aufhört, sondern es sind dann oft noch ein paar Schläge. Da wird es immer langsamer. Und irgendwann noch eine Herzaktion. Es ist, als würde es nicht aufgeben. Bis am Schluss. Es kommt noch einmal. Es kommt noch mal. Aber irgendwann ist es dann vorbei. Und da eben, da habe ich so eine grosse Ehrfurcht davon, vor dem Herz.
Es ist ja eine unglaubliche Funktion und eben Schlüsselrolle, die das Herz einnimmt in Bezug auf die Endlichkeit des Lebens. Ich habe hier im Vorfeld ein paar Sachen gelesen. Kann man flimmern? Elektrische Energie.
Ja.
Das lebenslange Pumpwerk, wo der Blutkreislauf unterhaltet. Sauerstoff, Nährstoff werden durch den Körper pumpt. Es zieht sich rhythmisch zusammen und entspannt. Also Blutversorgung von Kopf bis Fuß. Literweise Blut, wo pumpet wird. Ja. Habe ich es ungefähr richtig so ein bisschen beschrieben? Was habe ich vergessen? Nein, zur Funktion vom Herz.
Ja, das ist absolut richtig. Also ich meine, das Herz tut sich ja zusammenziehen und wieder entspannen. Und während der Entspannungsphase wird das Herz dann selber durchblutet. Das muss ja auch noch durchblutet werden, oder? Ist noch spannend, oder? Es braucht, und das sind die Herzkoronararterien, die dann den Herzinfarkt machen und wo unter anderem, wenn sie jetzt verschlossen sind, zu Kammerflimmern können führen. Und das Kammerflimmern oder die plötzliche Todesfälle, das ist so, eigentlich ein schöner Tod, wenn man schnell weg ist. Man verliert das Bewusstsein und böse Zungen sagen, die Kardiologen verhindern das mit Defibrillatoren, die einen wiederbeleben. Weil das ist ja ein schöner Tod, aber im jungen Alter macht es natürlich absolut Sinn, dass man so einen Defibrillator hat. Aber ja, die Todesfälle, das Kammerflimmern, das kann überall geschehen und da gibt es so viel erstaunliche Fälle, wo dann halt gerade ein Polizist rum ist oder irgendjemand, der die Person reanimiert und die überlebt. Mhm. Und das ist wie eine zweite Chance im Leben, die man dann kriegt.
Ich habe etwas Spannendes gelesen. Es gibt nicht das eine wichtigste Organ. Das Herz und das Gehirn sind besonders zentral, aber das Leben hängt vom Zusammenspiel von mehreren Organen ab.
Absolut.
Was haltet uns alles am Leben? Top, was soll ich sagen? Top 5, Top 7?
Ja,
oder?
Ja, man hat ja das Gefühl, als Kardiologe das Herz ist das Wichtigste, aber das stimmt natürlich gar nicht. Ich würde sagen, es gehört alles zusammen. Wenn die Nieren nicht mehr funktionieren, dann gibt es viel zu viel Blutsalz, also das Kalium. Und das Kalium macht dann, dass der Herzschlag sich extrem verlangsamen, dass das Herz nicht mehr effektiv pumpt. Und dann gibt es auch einen Herzstillstand, wenn die Nieren nicht mehr funktioniert. Wenn das Hirn nicht funktioniert, kann das Herz noch so lange schlagen, das bringt dann gerade gar nichts. Und man hat auch so eine Herz-Hirn-Achse, so spannend, dass wenn zum Beispiel man einen Schlaganfall hat oder irgendetwas im Hirn, dann tut das Herz darauf reagieren. Umgekehrt auch kann es dann plötzlich so ein Stressherz, also so ein Takotsubo-Syndrom kann sich entwickeln, wenn man zu viel emotionalen oder physischen Stress hat, also eher psychischen als physischen. Das sogenannte Broken Heart Syndrome auf eine gewisse Art. was spannenderweise ja nur bei eigentlich Frauen in der Postmenopause auftritt. Das kann aber ab und zu auch bei Männern auftreten. Und das hat man bis heute nicht ganz geklärt, wie das funktioniert. Aber das Herz geht wie auseinander, pumpt nicht mehr effektiv für ein paar Tage bis Wochen und erholt sich dann wieder komplett.
Krass.
Und das ist ein spannendes Syndrom, wo uns auch wieder zeigt, hey, das Herz ist nicht isoliert, sondern sehr viele hormonelle Veränderungen, sehr viel Stress, ohne Schutz vom Östrogen bei den Frauen kann wirklich das Herz schwächen und kann es. Die gute Nachricht ist, eben, wenn man sich, es erholt sich meistens, also zu 90%, genau.
Jetzt ist das Herz etwas, wo man als so einen Laien, einen absoluten Laien wie ich, eben ein bisschen etwas einerseits weiss, man weiss ein bisschen, wo es ist, wie es funktioniert, hat auch gewisse Logik oder eine sehr beeindruckende Logik dahinter. Mit was für einem Fakt über das Herz überraschst du uns jetzt noch?
Also, das Beste ist eigentlich, wenn man so als Laie lebt, dass man sich gar nicht so fest auf seine inneren Organe konzentriert. Weil wenn man mal darüber nachdenken will, wie man schnauft und wie das Herz funktioniert, dann tut man viel zu viel Aufmerksamkeit den Organen widmen, wo eigentlich dazu designt sind, dass die einfach funktionieren. Und darum ist die gewisse Leute, die dann so verunsichert sind oder ihren Körper zu fest spüren plötzlich den normalen Herzschlag. Das verunsichert sie sehr. Und ich sage dann immer so, die Achse, so der Filter ist aufgeweicht. Der Filter, wir haben einen Filter, der alles rausfiltert vom eigenen Körper. Sonst fangen wir an, alles zu spüren im Körper. Wenn der aufgeweicht ist, spüren wir plötzlich alles. Und noch spannend ist, dass man eben den Herzschlag wie rausfiltert. Das Hirn tut den rausfiltern, im normalen Fall. Und das haben sie mit Studien herausgefunden, wo dann die Musik mit der gleichen Herzschlagrate dann auch anders wahrgenommen wird, wie Musik, die aus dem Takt schlägt. Und das habe ich sehr spannend gefunden. Und das sage ich oft den Patienten, wenn es dann da Beschwerden sind, die man vielleicht nicht so ganz erklären kann. Genau.
Wir haben es schon mal, glaube ich, kurz davor gehabt. Ich würde die Frage gleich einmal stellen. Mhm. Falls wir sie wieder drin haben, was macht das Herz im Gespräch über die Endlichkeit vom Leben aus deiner Sicht so zentral?
Das Herz ist halt der Motor und ohne den Motor leben wir nicht. Ich glaube aber, es ist halt auch der Ort von der Sehnsucht, von der Trauer, von der Liebe. Ob das wirklich nur das Herz ist oder etwas dazwischen, es ist einfach da drin, oder? Und das ist das, was es so zentral macht. Man sagt ja, ich verschenke dir mein Herz, oder das Herz hat auch umgangssprachlich so viel Bedeutung, dass es halt metaphorisch nicht nur die Pumpe ist, sondern auch der Ort von der Sehnsucht, von der Seele, von der Sorge, von so vielem, dass es halt zentral ist.
Der erste Herzschlag ist ungefähr in der 5. Schwangerschaftswoche, etwa ab dem 22. Tag nach der Befruchtung. Messbar ab Schwangerschaftswochen 6 bis 7. Das ist unglaublich.
Das ist unglaublich. Ich bin ja nicht so in der Neonatologie, deswegen hast du mich auch gerade überrascht mit diesen Fakten, muss ich ehrlich sagen. Ja,
ja, also es ist halt auch noch ein bisschen aus dem Leben als Papi.
Ja.
Aus dem dabei sein an diesen Schwangerschaftsuntersuchungen und diesen Ultraschallbildern. Es ist unglaublich, wie früh eine Gynäkologin kann Herzschlag von einem Baby zeigen.
Ja.
Ab was? Also genau, quasi ein Embryozustand.
Unglaublich.
Sind einfach schon, es ist schon das Pumpwerk eigentlich sichtbar.
Ja.
Und das ist einfach gigantisch. Der letzte Herzschlag ist ja vermeintlich eben nicht immer der letzte. Jetzt mache ich quasi gerade Chair von dem ersten Herzschlag bis an den letzten, weil am Herz kann man ja lebensrettende Massnahmen und Reanimationen vornehmen. Da appellierst du sicher irgendwie dazu. Einfach, Herz hat wie eine zweite Chance. Oder
ja.
Wie kann man es sagen? Oder wir Menschen können Herzen von anderen wieder selber in Betrieb nehmen.
Ja, und das ist doch so eine gute Neuigkeit. Also wir können wiederbeleben, genau. Und das ist ja eigentlich so banal, aber so schön, weil wir drücken eigentlich, wenn wir wiederbeleben, drücken wir ja auf die Brust. Und durch das tun wir die Kompressionen, die das Herz selber macht, wenn es stillsteht, tun wir von außen initiieren. Und natürlich, wenn es ein Kammerflimmer ist, so ein elektrisches Flimmern vom Herz, dann können wir einfach einen Elektroschock geben und dann ist es wieder gut. Und wenn das Herz einfach so nicht schlägt, ohne dass es ein Kammerflimmern hat, eine elektrische Instabilität, können wir es durch das Draufdrücken von außen reanimieren. Und wenn man jetzt jemanden sieht, der nicht schnauft, einfach rumliegt, appelliere ich daran, einfach sofort zuerst alarmieren und dann gerade anfangen mit den Wiederbelebungsmassnahmen. Man muss auch gar nicht unbedingt beatmen, sondern das Wichtigste ist wirklich das Herz. Einfach den Kreislauf wieder anregen, wirklich stark drücken, schön entlasten. Und weil man hat nur am Anfang eine Chance, wenn man es sofort macht. Weil sonst ist das Hirn durch die Minderversorgung schon weg. 10 Minuten, es braucht wirklich eine kritische Zeit. Sobald jemand umkippt, am Boden liegt, nicht mehr schnauft, einfach sofort. Und selbst wenn es so komische Schnaufaktionen sind, man nennt das agonale Atmung, ist oft nicht der richtige Schnaufen. Sagen wir einfach, jemand geht unbewusstlos. Ich sage es ganz einfach, weil es ist doch schwierig als Laien nachzuschauen, wo ist der Puls, was ist im schlimmsten Fall, wenn jemand, wehrt sich jemand dann? Im schlimmsten Fall hat man das Herz komprimiert und es wehrt sich jemand. Aber man hat es versucht, wenigstens dann.
Also eben auch, sehr faszinierend finde ich die zweite Chance, danke.
Absolut.
Hast du uns da gerade noch ein bisschen
belehrt.
Ein bisschen belehrt, sehr wichtig. Jetzt gehen wir an den Punkt, wo der Tod eintritt.
Mhm.
Wann ist eigentlich aus ärztlicher Sicht jemand tot?
Also es gibt ja die sicheren Todeszeichen, so Totenstarre, Leichenflecken, am Rücken, das heisst, wenn man in den Gewebe, wo dann das Blut runterfließt, dass man dort so die Flecken sieht, die starren Flecken. Und das sind so sichere Todeszeichen, die treten aber erst verzögert ein. Und oft, wenn man dann als Assistenzarzt muss den Tod feststellen, geht man, wenn es heisst, jemand ist gestorben, geht man nicht sofort, sondern man wartet. Und das finde ich auch noch wie ein schöner Gedanke, man gibt wie im toten Zeit, sich zu verabschieden, bis man dann wirklich die sicheren Todeszeichen sieht. Das Schlimmste wäre natürlich, wenn man jetzt jemanden würde noch lebendig als tot erklären. Und das sind so zwei von diesen Zeichen, die man dann sieht. Der unmittelbare Todeszeitpunkt wird anders definiert, wenn man die Organe entnimmt. Da gibt es ja verschiedene Methoden, wenn man die entnimmt und wie lange man wartet. Ja, und aber wenn man so den sicheren Tod will, dann ist das wirklich Totenstarre und die Zeichen, die reichen Flecken.
Aber weißt du, hat mich irgendwie noch Wunder genommen, dass man redet vom Herz, das eben nicht mehr schlägt, also dass der Kreislauf, ja, wie sagt man, Herz-Kreislauf-Stillstand,
ja.
Aber auch der Hirntod zum Beispiel, ja. So ein Thema ist, weißt du, jetzt eben aus Ärztesicht, wenn ist jemand tot? Ist es dann, wenn das Hirn nicht tot ist, oder das Herz, oder ist es ein Zusammenspiel? Oder?
Sehr gute Frage. Also da müssen wir wahrscheinlich besser mit den Transplantationsmedizinern reden, was die dazu sagen. Aber ich habe da sehr grossen Respekt und ich denke manchmal, ist jetzt das nicht zu früh, wenn man schon die Organe entnimmt. Aber man hat da gewisse Zeiten, die man muss einhalten muss.
Ja, aber jetzt für dich als Herzspezialistin ist es schon, weißt du, ist es das, was man kennt, das Bild von man sieht keine Herzschläge mehr. Also, ja.
Ja, also es ist dann wirklich die Nulllinie, dass man sagt, man hat keine Herzaktion mehr, aber eben da kann manchmal nach 5-10 Minuten immer noch eine Herzaktion kommen.
Ja, ja.
Also ich würde da schon eine gewisse Zeit lang warten, bis dann der Herzschlag wirklich bei Null ist. Aber eine Nulllinie heisst, der Herz schlägt nicht mehr. Und nachher tritt natürlich auch der Hirntod ein.
Ja.
Innerhalb wenige Minuten. Genau. Und wenn man einfach nur das Hirn tot hat, dann kann man natürlich das Herz mit der Herz-Lungen-Maschine, also man kann da heutzutage vieles machen, aber das Herz ohne das Hirn hilft natürlich auch nicht.
Mhm. Jetzt, Sarah, wie treibt man seinem Herz Sorge? Und ja, was sollte man vermeiden?
Ja, das sind so die Sachen, wo ich selber auch besser umsetzen sollte. Zum Beispiel, das wäre genug schlafen, genug Erholung. Das sagt man oft nicht zuerst. Dann einfach die kardiovaskulären Risikofaktoren angehen. Das heisst, Cholesterin senken. Sei das mit der gesunden Ernährung, mediterrane Ernährung, pflanzliche Fett, wenig rotes Fleisch oder wenig fettiges Fleisch. Diese Sachen, dann nicht rauchen, aktiv sein, sich bewegen. Das heisst nicht, dass man muss jetzt massiv Marathon laufen, das geht dann wieder ein bisschen die Überbelastung ein. Aber dass man einfach in der Woche mindestens 150 Minuten aktiv ist, sagt man, regelmässig ein bisschen was machen, immer ein bisschen bewegen, Diabetes behandeln, wenn man einen hat, Übergewicht behandeln. Und das sind so die Sachen, die am Herz gut tun. Und Ausdauersport, sich immer ein bisschen bewegen, das tut am Herz auch gut. Und eben Stress reduzieren, das sagt man oft auch zu wenig, dass Stress wirklich sehr ein grosser Faktor ist, wo auch das Herz kann in Mitleidenschaft ziehen.
Um das Herzthema noch abzurunden, ja. Eine Frage noch zum Blutdruck.
Ja.
Dort sind immer zwei so mysteriöse Zahlen. Klär uns irgendwie auf, was ist ein idealer Blutdruck?
Ja.
Und was gibt uns der als Indikator?
Also der Blutdruck schädigt halt das Gefäßsystem und auch das Herz langfristig, weil das Herz ist eine Pumpe und das muss ja gegen den Druck anpumpen. Und je stärker der Druck ist, desto mehr Energie braucht es und desto dicker wird es und steifer. Und es ist einfach auch für Gefäße nicht gut. Die fangen da Abnutzungserscheinungen an. Und Patienten sagen oft, ja, ich spüre ja nichts vom Blutdruck. Aber das ist genau das Gefährliche daran, dass man das oft nicht so spürt, wenn er zu hoch ist. Und man hat den systolischen, den oberen und den diastolischen Blutdruck und den systolischen, eben sagt man, in den Heimmessungen sollte unter 135 sein und der untere, der diastolische, unter 85. Die Messungen bedeutet einfach Pulsatilität sozusagen vom Blut. Also der obere ist der so hoch, wie es hochgeht, der untere, wie es runtergeht. Das ist ja noch spannend. Die Pulsatilität, man hat ja eine Herz-Lungen-Maschine. Und wenn man so eine Herz-Lungen-Maschine oder eine Herzmaschine, Entschuldigung, ein künstliches Herz hat, es gibt Patienten, die haben ein künstliches Herz, das sie unterstützt, die haben nicht so die Pulsatilität. Und man hat gesehen, bei diesen Patienten, die Organe brauchen das. Also sie arbeiten nicht so gut, wenn es nicht so die Pulsatilität gibt. Es gibt viel also mehr Probleme.
Bewegungen dort und nicht
immer gleichen Druck.
Ja.
Genau. Das ist jetzt nichts, was man selber beeinflussen kann, aber es heisst einfach, wir sind super designed, so wie wir sind und alle Organe sind gut, so wie sie sind und wenn man künstlich etwas macht, ist es immer ein bisschen schwieriger. Jetzt die neuen Pumpen haben auch so ein bisschen Pulsatilität eingebaut. Das ist noch spannend. Aber der obere und der untere sind so die Grenzwerte. Und man sagt, je jünger ist natürlich besser, wenn er tiefer ist. Da ist das Ziel eigentlich schon 120, 70. Man geht da immer ein bisschen weiter runter. Ich würde sagen, wenn man älter ist, sollte man auch nicht stürzen, nicht umkippen, dass man Schwindel hat. Man kann aber den Blutdruck auch sehr viel gut beeinflussen mit regelmäßig körperlicher Aktivität, Gewichtsabnahme. Aber oft besteht auch eine genetische Komponente und dann braucht man halt Medikamente, die das senken, die wirklich gute Effekte haben auf das Gefäßsystem und auf den ganzen Körper. Ja.
Du hast schon mal von Gott erzählt, vom Glauben. Und ja, da können wir sagen, oder? Irgendwie, dass wir beide auch an Designer, an einen Schöpfer auch glauben, ja. von dem Wunderwerk Herz. Ja, was spielt dir der Glaube, Gott, für eine Rolle auch ja, in deinem Leben?
Also, ich glaube, dass einfach Gott mir unglaublich Kraft gibt. ist noch spannend. Ich habe schon immer gewusst, ich kann alles, wenn Gott mit mir ist. Und ich glaube, so ist auch meine Mama hat mich erzogen. Und sie hat immer gesagt, du kannst alles. Und das ist jetzt unabhängig von der Medizin. Ich glaube einfach, es ist alles möglich. Und das gibt mir so eine Freiheit. Gott gibt mir aber auch Sicherheit, weil ich weiss, wenn ich jetzt sterbe, und da sind wir wieder bei dem Punkt, was ist meine Einstellung zum Tod? Wenn ich jetzt sterbe, bin ich geborgen bei ihm. Ich muss nicht das Beste haben, ich muss nicht das schönste Haus haben, vielleicht habe ich auch keine Familie, aber ich weiss, ich bin bei ihm geborgen und er ist der Einzige, der bis am Schluss bleibt. Bis ganz, bis in den Tod. Und da hat jeder Mensch wieder eine andere Vorstellung, aber ich glaube, das gibt einem schon eine Serie, eine Geborgenheit.
Wie gehst du als Ärztin, weißt du, mit dieser Konfrontation um oder vielleicht auch ein bisschen dem Clash aus Fakten und Glauben?
Ja.
Weißt du, ein bisschen, auf was ich würde?
Also sozusagen, man hat ja die moderne Medizin und die kann vieles möglich machen.
Ja,
braucht man dann noch Gott?
Ja, tracken. Also weißt du, du siehst ja den Fakten, sag jetzt mal, hey, nein, da lebt jetzt ein Mensch vielleicht nicht mehr lang, so wie das aussieht.
Ja.
Im Glauben ist ja dann aber, ja, ich glaube an Gott, wenn ich bete, repariert er da vielleicht auch wieder etwas. Mhm. So ein bisschen auf die Komponente. Mhm. Ja, oder siehst du sogar ein Zusammenspiel, oder?
Also, ich glaube auch, dass man, Gott gibt einem natürlich auch die Hoffnung, dass es ein Wunder geben könnte und dass man weiterleben kann. Und das gibt es auch ab und zu. Es gibt unerklärliche Heilungen, es gibt Sachen, wo man nicht erklären kann. Und da hilft Gott mir schon. Es ist aber für mich auch kein Widerspruch, wenn jetzt Patienten sagen, ja, wie kann man an Gott glauben, oder wie andere jetzt sagen, wie kannst du an Gott glauben? Wir haben ja so viele Fakten. Ich glaube, es ergänzt sich gegenseitig. Es ist nicht das eine versus das andere. Und wir haben ja so viele Sachen, die wir gleich nicht erklären können. Es ist einfach eine andere Sphäre. Und der Mensch, der ist ja dann nicht einfach tot und es ist nichts mehr rum. Der geht einfach in eine andere Sphäre über. Und für wenn ich jetzt etwas habe oder wenn, wo meine Mutter sehr schwer krank war, habe ich gebetet und bis am Schluss geglaubt. Das heisst aber nicht, wenn sie dann stirbt, dass ich zu wenig gebetet habe oder dass Gott nicht geschaut hat. Am Schluss habe ich es bei ihm deponiert und dann glaube ich, dass das nur schon das Gebet hilft und uns hilft, damit umzugehen, was dann auch immer passiert.
So, die letzte Frage an dich. Endlich leben. Was bedeutet endlich leben für dich?
Sehr gute Frage. Ich lebe im Moment sehr intensiv, würde ich sagen. Ich gehe auch viele Grenzsituationen ein. Bin oft draußen in der Natur und gehe ein bisschen ans Limit. Und da ist man manchmal schon ein bisschen näher beim Tod, als man einfach, wenn man zuhause auf dem Sofa sitzt. Aber das ist genau der Moment, wo ich merke, wo ich spüre, dass ich sehr lebendig bin. Nicht, weil ich den Tod suche oder die Grenzerlebnis. Doch Grenzerlebnis suche ich. Das kann aber schon nur im Alltag sein. Weil wenn man das Leben hat, wo einem, wenn man immer das Gleiche macht, wird es immer enger, das Leben. Und ich glaube, wenn man an die Grenzen geht, tut man die Grenzen wieder aufsprengen. Und wenn man nach, sagen wir, in den Bergen bei Gott ist oder etwas macht, wo man weiss, hey, da muss ich jetzt wirklich aufpassen, wenn der Tod nahe ist, habe ich das Gefühl, ist das Leben auch nahe. Und das ist das, was mir bedeutet, endlich leben heisst, jetzt leben, wissen, der Tod ist jederzeit möglich. Und das ist nicht etwas Trauriges, sondern etwas Befreiendes. Man weiss, man hat immer das Gefühl, man hat ewig Zeit. Man hat nicht ewig Zeit. Das denken viele. Und wenn man sich so mal überlegt, merkt man, hey, stimmt, ich habe auch das Gefühl, ich kann jetzt das Leben planen und schauen, was ich dann mit 70 mache. Das weiss man nicht. Darum sollte man es jetzt anpacken, sich dem bewusst sein. Und das gibt einem so eine innere Frieden und Befreiung, wenn man dem dann dieser Tatsache sich bewusst ist.
Und während jetzt wahrscheinlich nein, es ist kein Rettungshelikopter, der an deiner Wohnung vorbeifliegt, sage ich dir danke für
danke
das
dir.
Mega spannende Gespräch, Sarah. Und ja, alles Gute.
Danke dir auch, das wünsche ich dir auch von Herzen.
Was für ein spannendes Gespräch mit der Sarah. Ob es am Gespräch oder am Holunderbeerensaft und dem Tee gelegen ist, ich fühle mich ein bisschen gesünder. Du auch? Zum Schluss des Gesprächs hat Sarah ihre Grenzerlebnisse angetönt. Sarah tut in ihrer Freizeit Skitouren, Pumpfeulen, Velofahren, Reisen. Sie ist viel draussen in der Natur. Wenn du willst sehen, wie Sarah auf ihrem Pumpfeul auf dem Zürichsee unterwegs ist und wie sie mein Herz abcheckt, kannst du das in einem Video nachschauen. Das Video «Ärztin, Pumpfeulerin und Abenteuerin» zeigt die zwei Leben von Sarah. Der Link zum Video auf dem YouTube-Kanal von ERF Media Schweiz ist in den Shownotes. Ich wünsche dir einen gesunden Puls und Gottes Segen in der Auseinandersetzung mit der Endlichkeit vom Leben. In zwei Wochen hörst du da wieder meine Kollegin Develin Gutknecht. Ich, der Jan Lobsiger, sage Tschüss.
Endlich Leben, ein Podcast von ERF Media Schweiz. Mehr auf erfmedien.ch/podcast.